Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, und herzlich willkommen zum Match of the Week. Heute gibt es das Submission Match von WrestleMania 13 zwischen Bret Hitman Hart und Stone Cold Steve Austin. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host, und bei mir, da ist der David Kloß vom Mann TV. Wunderschönen guten Tag.
Hallo.
Heute in der Mittagspausen-Edition so ein bisschen.
Aber sowas von kurz vor Wochenende.
Genau, wir nehmen es ja am Freitag auf, wirklich in der Mittagspause, weil momentan viel los ist. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns natürlich für so ein spezielles Match hier Zeit genommen, haben uns das angeschaut. Und das Lustige war, wir haben im Vorfeld drüber gesprochen und dann kam mir die Frage auf, sag mal, hatten wir das nicht schon? Und irgendwie hatten wir es tatsächlich noch nicht, David. Wie ist das passiert?
Ich weiß es nicht. Ich weiß, dass wir drüber gesprochen haben, sogar es sehr oft erwähnt haben in verschiedenen Konstellationen. Aber eigentlich schon traurig, dass wir es vergessen haben, weil das ist schon eines der wichtigsten Matches, meiner Meinung nach, von der WWE.
Das gehört auch zu meinen absoluten Lieblingsmatches, muss ich dazu sagen. Und es ist auch, glaube ich, das erste Stone Cold Steve Austin Einzelmatch, was wir hier im Match of the Week besprechen. Ich bin wirklich noch mal alle, inzwischen, das ist ja das 95. oder 94. Ich bin alle noch mal durchgegangen, habe noch mal geguckt, um auch ja auf Nummer sicher zu gehen. Und wir hatten es tatsächlich noch nicht. Und auch ein Steve Austin war hier anscheinend ein bisschen unterrepräsentiert. Wir hatten ihn ganz am Anfang mal in einem Four-Way, auch mit Bret Hart und Vader und dem Undertaker. Und ansonsten immer nur so nebenbei. Das ist ganz merkwürdig. Ein bisschen unter die Räder gekommen, der gute Steve Austin bei uns.
Das ist nicht persönlich gemeint.
Genau das. Ja, WrestleMania 13. Wir sind hier im Jahr 97. Bret Hart ist bei der Survivor Series 96 zurückgekommen, hat sich damals den besten Wrestler von WWE als Gegner rausgesucht. Und das war natürlich Stone Cold Steve Austin. David, weißt du noch, wie deine Vorfreude auf WrestleMania 13 damals gewesen ist? Ich schätze mal, das ist wieder so eine Jugendzentrumsgeschichte, oder?
Ja, das war aber so Ende der Jugendzentrumzeit,
okay,
wo ich das mit den Leuten geschaut habe. Ich weiß nur, dass die Vorfreude nicht groß war auf den Event an sich, weil es gab einfach viel zu viele Charaktere, mit denen ich zu dem Zeitpunkt nichts anfangen konnte. Ich sag halt nur Sultan oder auch Triple H mit seinen damaligen Anfangszeit, das ist so immer noch schwierig gewesen. Der Main Event, der hat mich auch absolut kalt gelassen. Und es war wirklich Bret Hart gegen Stone Cold Steve Austin das einzige Ding, worauf ich mich richtig gefreut hatte, das weiß ich noch. Und zwar, weil ich Bret Hart-Fan war.
Warst du wahrscheinlich am Ende sehr schockiert, was dabei rausgekommen ist. Aber mir ging es bei WrestleMania 13 tatsächlich genauso. Also da war vieles dabei, wo ich gesagt habe, so, oh ja, das war ja auch so eine Übergangsphase, wo man gemerkt hat, dass sich die WWF damals noch stark verändert gehabt hat. Dass natürlich auch die Verletzung, die Knieverletzung von Shawn Michaels sich hier negativ auf den Event ausgewirkt hat. Das war ja ursprünglich auch alles ganz anders gewesen. Ich weiß, dass ich damals nicht besonders angetan von der Veranstaltung gewesen bin, außer eben von diesem einen Match, über das wir jetzt hier auch sprechen werden. Wie gesagt, also wenn man jetzt mal so die Card durchgeht, das machen wir ja bei dem Match of the Week ganz gerne. Also allein der Opener irgendwie mit den Headbangers gegen Doug Furness und Phil Lafond, gegen die Godwins, gegen die New Blackjacks. Schwierig. Dann gerade schon der von dir angesprochene Sultan, der trifft auf Rocky Maivia damals im IC-Title-Match. Auch das war schwierig, also das war auch nicht gerade besonders gut. Und der Sultan, über den sprechen Shaggy und ich ja jetzt Anfang kommender Woche noch, nämlich hier wegen Rikishi und so, der tatsächlich unser Held aus der zweiten Reihe diesmal geworden ist, ne? Der wurde ja damals tatsächlich damit verkauft, dass der Sultan ja auch nicht spricht, weil dem ja die Zunge rausgeschnitten worden ist. Ne? Deswegen redet er nicht, deswegen braucht er Bob Backlund und den Iron Sheik.
Und diese Maske.
Genau, und diese Maske natürlich.
Wobei ich diese Schuhe immer furchtbar fand. Ich fand das auch beim Iron Sheik immer furchtbar.
Ja, mit den die Elfenschuhe so ein bisschen, ne? Von vorne so die, ja. Aber das wurde ja damals auch verkauft, dass da irgendwas drin gesteckt hat, dass das den Gegner verletzte und so.
Naja. Das sah einfach nur albern aus. jetzt so, das nächste Match war Triple H mit Shayna gegen Goldust und Malina. So, das ging ja noch, aber das Problem war, das war noch die Zeit, wo Triple H für mich noch nicht so richtig over war.
Ja.
Und Goldust war so, ja, auch okay.
Ja. Ich habe Goldust diesen Babyface-Charakter eben damals nie abgekauft. Und ich fand damals, wie du auch schon richtig gesagt hast, ein Hunter Hearst Helmsley, kam er damals mit Freude schöner Götterfunken übrigens zum Ring. Auch das muss man ja hier erwähnt haben. Ich finde, dieser Kampf, da hat man schon gemerkt, dass die beiden versuchen, hier das Bestmögliche rauszuholen. Aber für mich hat es nie absolut gezündet. Ich finde, da hat irgendwie was gefehlt. Auch ein Triple H war noch nicht so weit, wie es dann irgendwie 2, 3, 4 Jahre später gewesen ist. Im Endeffekt war das hier wirklich einfach nur so ein Ding, was, an was ich mich erinnere, weil am Ende ja diese Szene kam, wo Marlena in die Arme von China geflogen ist und China, die ja durch die Gegend geschüttelt und gerüttelt hat.
Das sah aber auch heftig aus.
Eben, genau das. Und da habe ich auch total abgekauft, dass China zum einen natürlich eine Bedrohung auch für Männer ist und zum anderen, dass Marlena dann danach irgendwie verletzt gewesen ist. Also ich fand das war das Einzige, was ich aus diesem Match irgendwo mitnehme. Und ja, dann hat man noch hier das Tag-Team-Title-Match, British Bulldog und Owen Hart auf der einen Seite gegen Mankind und Vader auf der anderen. Das war so ein bisschen aus der Not geboren, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, irgendwie um die Fehde zwischen Owen Hart und Bulldog so ein bisschen leicht am Köcheln zu halten und um auch Vader und Mankind auf der Karte zu halten.
Ja, das war so ein Match, das hättest du auch bei der Weekly raushauen können.
Ja, das war okay. Also ich meine, dass es quasi keinen richtigen Aufbau gegeben hat, war das okay. Das hat dann im Double-Countout geendet. Ja, weiß nicht, also ich weiß, dass ich das damals, glaube ich, besser fand als heute, aber auch das war wiederum schwierig. Und der Main-Event, der fällt ja in dieselbe. Ah, nee, stimmt, da haben wir noch den Street-Fight zwischen, der übrigens sehr lustig ist. Das muss man ganz kurz sagen. Wir haben noch den Chicago Street-Fight mit Farooq, Crush und Savio Vega auf der einen Seite gegen Hawk, Animal und Ahmed Johnson. Das fand ich witzig. Ich weiß nicht, kannst du dich daran noch erinnern?
Ja, es war unterhaltsam, nur halt, ich weiß nur, die Schläge mit 2x4, die waren halt nicht so schön.
Ja, es gab ja auch dann das Kitchen Sink, wie man so schön gesagt hat, Spülbecken und all solche Geschichten. Ich fand das okay, ne? Aber ja.
Aber sag mal andersherum, das waren alles jetzt keine Matches, die nee. Tickets verkaufen.
Nee, überhaupt nicht. Der Main Event fiel ja in genau dieselbe Geschichte, ne? Dieses No DQ Match zwischen Sid und dem Undertaker.
Das war so lang, ey. Boah, das war wirklich lang. Das hat sich gefühlt irgendwie auf 3 Stunden gezogen.
Genau, am Ende dann eben der endgültige Heel-Turn von Bret Hart, der dann hier auch noch mit eingegriffen hat. Aber das war eigentlich echt eine One-Match-Show, um es mal so zu sagen. Weil da war nicht viel, was man ansonsten sehen musste. Klar, der Main-Event hat natürlich eine gewisse Bewandtnis, weil natürlich ja, der Undertaker da als Champion hervorgegangen ist, was ja dann die Weichen gestellt hat, so Richtung Survivor Series. SummerSlam haben wir dann ja Bret Hart gegen den Undertaker, Survivor Series dann eben Shawn Michaels gegen Bret Hart. Aber insgesamt war das schon eine ziemlich grottige WrestleMania, muss man mal ganz klar so sagen.
Kann ich noch was fragen?
Frag mich mal was.
Und zwar, wenn Vince am Mikrofon ist, das fällt mir immer auf, wenn ich so die alten Matches anschaue, beziehungsweise die Pay-Per-Views, der sagt halt gefühlt 48.000 Mal Capacity Crowd. Was zur Hölle bedeutet das? Das heißt ja irgendwie, eigentlich Kapazität könnte es halt sein, oder halt, dass die Power hat oder so. Was heißt das auf Deutsch?
Ich würde mal sagen, das würde sowas übersetzen wie, ja, in dieser prall gefüllten Arena oder diese vollgestopfte Halle hier, so ungefähr. So würde ich das mal sinngemäß übersetzen.
Aber ist mir aufgefallen, wie oft der das sagt? Also, das ist unglaublich.
Ich finde Vince McMahon am Mikrofon eh immer ein bisschen anstrengend, muss ich mal so sagen. Also.
Wir kommen gleich bestimmt noch zu Jerry Lawler.
Gut, das ist noch ein anderes Thema für sich. Aber wie war deine Vorfreude damals auf Bret Hart gegen Stone Cold Steve Austin? Weil ich weiß, dass ich damals nicht so total heiß auf diesen Kampf gewesen bin, weil ich das Gefühl hatte, dass diese Fehde eigentlich schon so den Höhepunkt schon fast ein bisschen überschritten hatte. Wie war es bei dir?
Ich war auf jeden Fall heiß. Lag aber einfach daran, ich war halt wirklich Bret Hart-Fan. Man muss dazu sagen, das Booking und die Promos, die waren halt wirklich so, dass wenn du richtiger Bret Hart-Fan warst, du konntest ja alles nachvollziehen, was er gesagt hatte.
Ja.
Er war ja extrem frustriert, er kam zurück, hat sich beschwert dadurch, dass sich halt vieles geändert hat. Ich als junger Jugendlicher, habe ihm zugestimmt. Und dann gab es halt mehrere Situationen, wo du einfach dachtest, so, mein Gott, der wurde schon wieder um seinen Sieg beschissen. So gesehen. Und dass der halt so frustriert war. Und deswegen habe ich mich schon extrem drauf gefreut, weil ich dachte einfach, jetzt zeig's einmal, jetzt mal die finale Rache wegen halt der Submission-Match-Stipulation.
Ja.
Weil die war für mich ausschlaggebend dafür, dass es halt wirklich eben dieses Mal keinen Betrug geben kann, kein Ding, was halt Bret Hart den Sieg davon nimmt, sondern jetzt kann er es wirklich eindeutig wieder zeigen, dass er der Beste aller Zeiten ist.
Das war ja auch so schön, diese Sache mit dem Betrug und ich komme zurück und irgendwie ist die ganze Welt anders. Das hat man ja auch so schön nochmal in dem Trailer im Vorfeld dieses Kampfes nochmal aufgegriffen, wo sie dann sagen, stell dir vor, du kommst nach einer 6-monatigen Auszeit zurück und plötzlich ist alles anders. Oder du erwachst aus einem Traum und plötzlich ist alles anders. Ne? Und plötzlich werden die Bösen bejubelt und du wirst betrogen und hintergangen und all solche Geschichten.
Das war super.
Hat das ja, man hat das schon ziemlich klug aufgedröselt. Für mich war es damals so, ich war noch nicht so, ich war auf dem Steve Austin-Hype-Train noch nicht so 100% drauf, sondern ich habe wirklich diesen Kampf gebraucht, um zu realisieren, was da wirklich gerade mit dem passiert. Weil klar, beim Rumble gab's diese Geschichte und auch in der Nachfolgend. Aber für mich war eben ein Steve Austin noch nicht absolut da oben angekommen, wo er dann später auch stehen sollte, sondern da hat irgendwie noch ein bisschen was gefehlt. Und hier auch in der Fehde, ich hatte das Gefühl gehabt, dass eigentlich Bret Hart schon mehrfach sich eigentlich von Steve Austin entledigt gehabt hat und dass diese Fehde eigentlich schon so am Ausklingen ist. Deswegen fand ich diese Stipulation mit Submission Match auf der einen Seite logisch, aber ich habe irgendwie gedacht so, ja gut, das wird hier eh ein klares Ding für Bret Hart hier, ne, das wird hart geführt sein, aber ich war da nicht emotional invested, was dann aber sich sehr, sehr schnell geändert hat. Und das war bei mir tatsächlich auch bereits beim Entrance der beiden. Ne? Also man hat ja da schon gemerkt, dass da das Publikum anders reagiert. Und was ich auch besonders mochte, bevor wir zu Ken Shamrock kommen, den dürfen wir natürlich jetzt hier auch nicht außen vor lassen, war der Entrance von Steve Austin, wo diese Glasscheibe quasi zersplittert ist und runtergefallen ist. Da weiß ich, dass ich damals vorm Fernseher gesessen habe und gedacht habe, boah, geil. So, und die Reaktionen waren ja hier entsprechend. Und das war, ich finde, auch der einzige Kampf, wo die Crowd richtig da gewesen ist. So, wir sprechen oft darüber, dass eine Crowd auch ein Publikum ein Match besser machen kann. Hier war es das auf jeden Fall, oder?
Definitiv. Du hast auch gemerkt, dass im Laufe des Matches wurde die Crowd halt immer lauter.
Ja.
Also erstmal war eine gewisse Vorfreude da. Und was ich bei den Entrances mochte, war, dass beide, wie soll man sagen, richtig pisst wirkten. Beim Reinkommen. Also Austin, jemand will abklatschen, der guckt ihn einfach nur böse an und schlägt die Hand weg und geht einfach immer weiter. Und mit Ken Shamrock zum Beispiel, ich fand das einen super intelligenten Kniff, weil dadurch, dass halt so ein Monster als Ringrichter da im Ring steht, hast du schon gemerkt, okay, das macht man ja eigentlich nicht so, das muss ja einen Grund haben. Und der Grund ist einfach, dass diese Streithähne so einen Hass aufeinander haben, dass sie halt notfalls getrennt werden können. Und dass zumindest einer für ein bisschen Ordnung sorgt. Und diese kleine Kleinigkeit hat für mich dann viel dazu beigetragen, dass ich halt ja direkt am Anfang, wenn alles losging, diese Intensität miterlebt habe.
Und, kanntest du einen Ken Shamrock damals? Entschuldige, wenn ich da reingrätsche.
Ja, sogar wirklich. Also, und zwar lag das daran, dass ich damals auf irgendeinem Sender mal, ich glaube Spiegel TV oder so, war mal eine Doku über Käfigkämpfe. Ja. Weil das ja so brutal ist, weil da Leute sterben im Ring. Im Käfig, im Oktagon. Yeah. Aber da war halt auch Ken Shamrock und der wurde halt gezeigt als einer der absoluten Superstars und Co. Und ich fand auch generell seine Statur damals, als er debütiert ist, das war halt schon ein Biest, ne?
Ja, ja.
Und ich fand, der hat halt auch schon ein gewisses so Animal-mäßiges an sich.
Ja.
Und ja, ich kannte ihn und ich fand auch, er hat den Job sehr, sehr gut gemacht, weil viele Special Guest Referees, die wirken halt deplatziert oder aber versuchen, den Fokus auf sich zu ziehen. Er wirkt hingegen eher ein bisschen wie so ein Bodyguard. Auch als sie halt in die Crowd gegangen sind und Co. Er hat sich zurückgehalten, war aber im richtigen Moment halt da.
Ja, das fand ich auch. Also, er hat hier auf jeden Fall einen guten Job gemacht. Speziell dafür, dass es ja quasi sein erster Auftritt beim Wrestling gewesen ist. Ich kannte ihn vorher überhaupt nicht. Ich habe diese Ankündigung mitbekommen irgendwo. Und da gab es ja auch ein paar Trailer im Vorfeld. Und ich wusste gar nicht, was ich von dem Typen halten soll. Jetzt im Nachhinein, ganz klar, da spielen natürlich ganz viele Dinge mit rein irgendwie, die hier unterschwellig dieses Match noch mal so ein bisschen untermauert haben. Ne? Ken Shamrock als zum einen Submission-Maschine, muss man so auszudrücken, also als Experte, was Aufgabegriffe angeht, passt natürlich hier perfekt dazu. Und auch diese Härte, die du gerade angesprochen hast, die man so aus UFC kennt, damals war das ja noch nicht ganz so verbreitet. Wie gesagt, wir sind hier im Jahr 1994. Da war diese Geschichte mit, ja, die schlagen sich da zu Klump und solche Sachen, diese Brutalität, das war schon noch was in den Köpfen der Menschen so als Vorurteil gesteckt hat. Entsprechend passte das auch wiederum zu diesem Match und hat nochmal die Intensität und die Härte dieser Fehde unterstrichen. Deswegen, man darf das nicht unterschätzen. Also, ich habe das damals gar nicht geschnallt, sage ich dir ganz ehrlich. Ich wusste nicht, wer Ken Shamrock ist.
Aber du hast ihn zumindest halt gesehen. Hast gesehen, oh, der hat aber Arme wie ich Beine.
Genau, ne, wahrscheinlich beide Beine zusammen oder so. der ist ja immer noch massiv gebaut. Also, wir haben den ja nochmal bei WXW Superstars of Wrestling jetzt vor ein paar Monaten gesehen. Da kam der ja rein und du hast gedacht, alter Schwede, was ist denn das für ein angry, muscular Opa? Also, der war schon krass. Und entsprechend hier fing das Match auch an. Ne? Also, wie du schon gesagt hast, beide waren pissed, beide hatten denkbar schlechte Laune. Es gab keinen Lockup, sondern es ging eigentlich ratzfatz erstmal ins Publikum und dann wurde sich ja sehr, sehr lang draußen geprügelt. Und ich habe das jetzt nochmal so wahrgenommen, mein Gott, was war da eine Intensität in der Halle und was sind die Leute da durchgedreht, als die beiden da ins Publikum gebrawlt sind, oder?
Auf jeden Fall. Ich fand schon die ersten 15 Sekunden grandios, weil es war halt nicht einfach, also Austin ist halt direkt auf Hart zugestürmt, zu Boden gelegt, draufgeschlagen, dann gedreht, Hart hat zugeschlagen, wieder gedreht, aber dass die halt beide sich so aneinanderzerrend aus dem Ring gerollt haben.
Ja.
Es ist zwar eine Kleinigkeit, aber das fand ich super, weil das wirkte halt wie eine Schlägerei.
Ja.
Und dann ging es halt direkt ins Publikum rein und hoi, also Publikum ging direkt auch nah ran und trotzdem haben halt beide durchgezogen. Super Aktion im Übrigen, dass Austin sehr gut improvisiert hat, indem er halt einfach diesen Getränketypen mal ein Getränk abgenommen hat, einen Schluck getrunken, dann Hart ins Gesicht. Der wollte dann anschließend noch das Tablett nehmen, war aber befestigt. Aber die haben halt durchgezogen. Die haben sich halt wirklich geprügelt, dass du das Gefühl hattest, weil du das als WWF-Zuschauer auch nicht so oft gesehen hast oder kanntest. Ja. So, oh, ich glaube, die vergessen gerade, dass es da eigentlich einen Ring gibt, wo sie eigentlich kämpfen sollten, sondern du weißt es gerade nicht, wie weit werden sie noch gehen, wenn sie aus der Halle gehen, wenn sie darüber gehen, was machen die jetzt? Das war super. Das war wirklich eher die ersten Minuten wie eine wilde Prügelei einfach.
Ja. Ich habe das denen auch komplett abgekauft, dass hier der Hass einfach die beiden übermannt und die wollen sich quasi einmal durch die komplette Halle prügeln. Und da waren ja so ein paar, also waren ja einige Aktionen bei, die man jetzt irgendwie da nennen könnte. Ich muss erstmal sagen, diesen einen Fan mit der braunen Lederjacke, der erstmal Bret Hart durch die Haare wuschelt und dann alle anderen anklatscht. Da habe ich auch gedacht so, Alter, du hast aber sehr viel Glück, dass die beiden sich hier zurückgehalten haben, ne? Also,
das ist ja auch Shamrock gefallen, hat den ja irgendwann beiseite gedrückt.
Ja.
Der ging mir auch auf den Keks, ey.
Aber generell, dass da auch nicht mehr Securities irgendwie unterwegs gewesen sind. Also ich erinnere jetzt mal an Extreme Rules, Bobby Lashley und Braun Strowman, die sich da nach in die Halle reingeprügelt haben, da zu den Essenständen und so, wo du dann gefühlt eine Hundertschaft von Securities hast und hier rannten irgendwie so ein paar Jungs in orangefarbenen Jacken hinterher, so, hallo, übrigens, passt auf euch auf und so.
Ja, auch der Kameramann hat ja gar keinen Platz anfangs.
Ja.
Und du hast gesehen, Shamrock hat richtig mit den Rücken die Leute weggedrückt mit aller Kraft, wie es irgendwie ging. Und ja, es wirkte halt sehr improvisiert, aber dadurch auch umso intensiver, weil es halt dieses Gefühl da war, was passiert jetzt als nächstes? Was machen die denn da gerade? Also es war wirklich dieser Hass, den du gespürt hast. Und das hast du eigentlich selten bei Matches, dass du wirklich denkst so, oh, ich glaube, die beiden haben einander wirklich nicht gerade gern.
Die wollen ja
richtig in die Moppe hauen.
Auf jeden Fall. Und da gab es ja auch noch, es gab diesen Piledriver-Ansatz. Man konnte ja auch gar nicht alles sehen. Das fand ich, hat eben auch hier nochmal so die Intensität gesteigert. Nur, du hast hier ganz oft das Gefühl gehabt, so die Kameraleute kommen nicht hinterher. Selbst die Hardcam oder dieser Kamerakran, der wahrscheinlich auch da gewesen ist, der kam nicht irgendwie richtig hinterher. Das wirkte eben alles sehr improvisiert und dadurch eben sehr interessant und intensiv. Und es gab einen Piledriver, wo du nur gesehen hast, dass Steve Austin quasi ausgekontert worden ist und im hohen Bogen irgendwo rübergeflogen ist.
Oh, das sah böse aus.
Genau, der ist ja irgendwie auch auf Stufen gelandet und solche Geschichten. Und das war wirklich ein langer, intensiver Brawl zum Einstieg. Und kaum, dass die beiden dann wieder zurück waren, dann ging es ja eigentlich wirklich in diesem Rhythmus weiter. Und du hast vor allem bei einem Steve Austin gehabt, das Gefühl gehabt, dass dieser Zorn ihn fast übermannt. Das war so die Geschichte für mich. Also, dass eigentlich ein Bret Hart dann jetzt gerade in diesen darauffolgenden, keine Ahnung, 12, 15 Minuten deutlich taktischer vorgegangen ist als ein Steve Austin, der einfach nur ein Bret Hart zerstören wollte. Und Steve Austin, der dann erstmal Bret Hart in die Treppe schmeißt und Bret Hart nimmt die dann eben und dann einfach nur teilweise mit Schlägen und Tritten den da fertig machen will, während Bret Hart schon noch versucht zu wresteln. Also ich habe so das Gefühl gehabt, dass Steve Austin ist hier so das, du hast gerade das Wort Animal irgendwie angesprochen, aber der hat hier schon eher so das Animalische, so dieses, ich möchte ihn einfach nur kaputt machen, kaputt hauen. Und Bret Hart hat schon noch versucht, seinen taktischen Stil, den er immer gehabt hat, runterzuziehen. War das nur mein Eindruck oder siehst du das auch so?
Nein, das war nicht nur dein Eindruck, das war mit dicken Ausrufezeichen, weil Bret Hart ist zum Beispiel durchgehend auf das Bein von Austin gegangen. Aber im Übrigen auf das Bein, was verletzt war, wo die Schiene dran war. Und jetzt mal, bevor wir zum Fazit kommen, ich muss das jetzt mal einfach ansprechen. Das Match und die Fehde ist ein Paradebeispiel, wie gut gutes Booking sein kann. Weil das ist alles Hand und Fuß. Vorher das Ganze mit der Vignette, es war halt auf Hart fixiert, auf seinen Frust, auf die Tatsache, dass er halt ausgebuht wird und betrogen wird und Co. Dann hast du halt im Ring auf einmal Austin, der halt loslegt wie die Feuerwehr, wie halt ein wildes Biest, das einfach nur rot sieht. Ja. Und einfach ein Brawler. Er ist halt ein Schläger. Und diesen Schläger hat er halt super verkauft. So, und Hart hat halt hingegen, eben weil er war länger weg, aber er war auch vorher schon länger da, hat quasi seine Erfahrung spielen lassen. Und was man bedenken muss, er hat nichts Unfaires gemacht. Er hat sich eigentlich nicht heelisch verhalten in der Zeit. Allerdings, das, was er gemacht hat, auch wenn es im Grunde genommen fair war, ist etwas, was beim Zuschauer dafür sorgt, dass du mittlerweile immer mehr denkst von so, nee, du leidest mit dem anderen. Und zwar, wenn du halt weißt, jemand ist am Bein verletzt und derjenige geht immer auf die Schwachstelle. Wenn jemand auf eine Schwachstelle geht, es ist halt assi. Aber das sorgt dafür, dass du halt immer mehr Sympathien für diesen Menschen halt entwickelst, der halt immer wieder auf die Schwachstelle draufkriegt und versucht, sich aufzurappeln, dann humpelt er so schön. Aber liegt dann direkt im nächsten Moment wieder, hat eigentlich keine Chance, aber dadurch wird der Kampfeswille unterstrichen. Und das fand ich so unfassbar gut bei diesem Match. Dieses Storytelling innerhalb des Matches, was halt auch einen Aufbau hat mit dem Ball, dann der Part hier, dann auch später, wenn die wieder nach draußen gehen. Es war halt richtig, ja, wie soll man sagen, ein bisschen wie ein Buch mit verschiedenen Kapiteln, was aber am Ende zu diesem Finale kam und es machte alles Sinn.
Ja, absolut. Also bin ich komplett bei dir. Das war vom Aufbau her eine absolut rund erzählte Geschichte und natürlich mit dem großen Ausrufezeichen, diesem legendären Double Turn, den wir dann hier eben zum Ende gehabt haben. Ne? Und ich muss auch hier nochmal sagen, gerade dieses Legwork, ich habe schon häufig gesagt, ich mag das ja, wenn solche Geschichten erzählt werden. Und hier hat das eben auch nochmal hervorragend funktioniert. Auch wie das ein Steve Austin verkauft hat und auch wie es ein Bret Hart verkauft hat teilweise. Weißt du, nach jedem Tritt ans Bein, das fängt ja auch schon nach diesem Treppenbump da an, weißt du, wo Steve Austin die Treppe hochhebt und auf Bret Hart werfen will und Bret Hart tritt kurz gegen das Knie.
Oh, das sieht übel aus, ey.
Und du hast das Gefühl, dass Steve Austin so die komplette Kontrolle über seinen Körper in dem Augenblick verliert und diese Treppe fällt halt irgendwie hinten über und er kollabiert in sich. Das wird ja durchgezogen. Und er ist es ja an Bret Hart, der hier fast schon an der Grenze zu Unfairness oftmals agiert.
Es gab aber er macht es ja nicht, das ist es eben.
Ja.
Aber das finde ich halt, das finde ich so fantastisch an diesem Match. Jetzt beim Wiederanschauen habe ich mal drauf geachtet. Er macht eigentlich nichts Heelisches. Dasselbe 1:1 macht er eigentlich auch umgekehrt. Das Lustige ist halt, eigentlich macht Austin primär die, in Anführungszeichen, Heal-Aktion, indem er halt wirklich die Gegenstände benutzt, auch später beispielsweise den Stuhl. Er ist derjenige, der das alles zuerst macht. Trotzdem wird er immer mehr gefeiert, weil du das Gefühl hast, das ist die einzige Chance, indem er halt, weil er ja geschwächt ist, wieder kontern kann.
Moment, bei dem Stuhl, da muss ich ja mal gerade ganz kurz hier was sagen, den hat Bret Hart ins Spiel gebracht.
Den hat er genommen, aber eingesetzt.
Ja, Moment, er wollte Steve Austin damit die Knöchel brechen und Steve Austin hat den Fuß weggezogen. Also,
das ist auch eine sehr gute Szene, um Publikum hinzukriegen, dass immer mehr mitfieberst.
Ja, also ich finde schon, dass Bret Hart hier häufiger an der Grenze ist, so zum genau. Bösewicht. Ne, also klar, er ist jetzt nicht absolut, ne, hinterhältig oder so, aber es gab immer wieder diese Punkte, wo man dann gesagt hat, also jetzt hat das eigentlich verdient. Ne? Es gab diesen Figure 4 Leglock zum Beispiel um den Ringpfosten, der ist ja streng genommen auch nicht legal. Es gab diese Aktion mit dem eingeklemmten Fuß, dieser Pillmanizing, wie man das heutzutage ja nennt, weil da gab es ja auch diese Szene mit Steve Austin und Brian Pillman im Vorfeld, wo Steve Austin den Knöchel von Brian Pillman gebrochen hat.
Echt üble Sequenz.
Also, ja.
Auch wenn man weiß, es ist fake, aber in dem Moment geht einfach bei dir im Gedanken, vom Instinkt her, da ist dann alles durch, wenn du drauf gehst. Und das war halt schön, ich fand das super, du gehst die ganze Zeit aufs Bein und dann machst du, also ich hatte halt das Gefühl vom Storytelling, dass es so ist, Bret Hart, je länger das Match dauerte, war immer mehr frustriert und wurde auch immer härter. Ja. Also er hat dann immer mehr Sachen auch eingebaut, die er normalerweise selten macht, den Figure 4 an der Ringecke hat er früher schon mal gemacht, aber dass halt sich das alles summiert, das war halt so ein Zuspitzen der Aktion, genauso wie halt eine Sache, die ich fantastisch fand, und zwar mit der Ringglocke, dass die an der Ringecke positioniert war, die blieb die ganze Zeit da, um Minuten, wirklich zig Minuten später, genau an dieser Stelle richtig zu liegen, um eingesetzt zu werden.
Ja, genau. Das war ja dann, glaube ich, auch die Szene, wo da noch gewirkt worden ist.
Genau, das ist eigentlich eine Heal-Aktion. Ja. Da müsstest du eigentlich sagen, okay, Stone Cold, der Mega-Heal, aber du hast halt das Gefühl, ja, es gelten halt immer weniger Regeln.
Ja, Aber generell, es ist eine schöne Steigerung der Gewalt, um es einfach mal so auszudrücken. Und gerade auch ein Steve Austin, der dann, wie gesagt, dieser Stuhlschlag, dann auch die anschließenden Stuhlschläge und solche Geschichten. Aber auch ein Bret Hart, der dann sich hinter auch den Stuhl geschnappt hat, um aufs Knie loszugehen. Das hat sich schon einfach alles so summiert. Und du hast gemerkt, dass die Wut in beiden sich immer mehr aufgestaut hat und immer weiter raus wollte. Und jetzt müssen wir natürlich dann zu dem Punkt kommen, wo es dann diese berüchtigte Szene mit dem Blut gibt, ne? Und ich habe mir jetzt noch mal ein paar Interviews durchgelesen, wo die beiden auch erklärt haben, wo das passiert ist.
Oh, das möchte ich mich jetzt wissen. Ist das ein Blade-Job oder nicht? Weil ich habe das vorhin geschaut, habe 4-5 Mal die Stelle zurückgespult. Ich habe versucht zu gucken, bladet er oder bladet er nicht? Und die Kamera geht leider immer wieder weg und ich konnte es nicht sehen.
Na, also, die Pointe an der ganzen Geschichte ist hier, dass Bret Hart den Blade-Job quasi für Steve Austin übernommen hat. Und das war zwischen den beiden, da gibt es einen Podcast mit den beiden. Das war wirklich eine Vertrauensbekundung natürlich. Also Bret Hart hat hier sozusagen die No-Blood-Policy quasi wissentlich auf die eigene Kappe genommen, um es mal so auszudrücken. Und hat Steve Austin im Vorfeld gesagt, pass auf, wir machen das, aber ich mach das. Weil Steve Austin damals noch nicht hoch genug in der Hierarchie gewesen ist, um quasi so ein Bruch innerhalb des Reglements bei WWE irgendwie auf die eigene Kappe zu nehmen. Sprich, der wäre hart bestraft worden im Nachgang. Ne? Und dieses Bladen ist wohl ganz, ganz, das siehst du auch im Fernsehen fast gar nicht, sondern du siehst es allerhöchstens, wenn du es weißt. Sondern das ist wirklich dieser Augenblick, wo quasi Steve Austin fliegt ja in diese Guardrail, hängt ja dann quasi mit dem Rücken zur Kamera in der Guardrail und Bret Hart schnappt ihn ja von hinten.
Genau, da sind so 1-2 Sekunden da in der Ecke.
Genau, und das ist der Moment, wo Bret Hart schon einen Schnitt ansetzt.
Ja, ich habe mich nur gewundert, weil der Schnitt ist normalerweise beim Blade-Job ist das meistens an der Stirn zentral.
Ja.
Und hier ist das eher an der Schläfe.
Ja, genau, das war ein bisschen weiter an der Seite. Und da wurde auch gesagt, dass man da einen Vorteil hat, wenn der Gegenüber quasi eine Glatze hat, weil sich das dann ja, das quasi stimmt. Ein bisschen besser verteilt und so. Also das war auf jeden Fall meisterlich, weil du kannst es echt nicht sehen. Ganz oft hast du ja diesen typische Aktion, keine Ahnung, Stuhlschlag gegen den Kopf oder irgendeine andere Aktion gegen den Kopf und dann fällt einer zu Boden und dann siehst du, wie der mit dem einen Arm das Gesicht verdeckt und mit der anderen Hand irgendwie schneidet. Hier hast du es wirklich nicht bemerkt, auch natürlich, weil die Kamera das nicht eingefangen hat. Im Fernsehen siehst du es überhaupt nicht. Und Steve Austin und Bret Hart meinten auch so, ja, wenn man mal ehrlich ist, selbst die Leute im Backstage-Bereich haben es nicht wirklich gesehen, was da passiert ist und konnten es nicht sofort erkennen. Also da wurde vermutet, dass das geschnitten worden ist, aber es wurde eben nicht komplett aufgeklärt. Also ja, das war aber auch eine Aktion, die gezeigt hat, was die beiden auch für eine Chemie und was die beiden für ein Verhältnis zusammen gehabt haben.
Ja, auch sehr interessant. Auch mal gesagt, dass seine absoluten Lieblingsmatches oder sein absolutes Lieblingsmatch gegen Bret Hart war. Also, genau, dass er da auch echt extrem Respekt gegenüber ihm hat und das geschätzt hat, die Arbeit.
Ja, genau das. Und ich finde, ab diesem Zeitpunkt hat dieses Match dann irgendwie auch nochmal Fahrt aufgenommen, weil Steve Austin hat ja geblutet wie ein Schwein, das muss man ja ganz klar so sagen, und er ist dadurch ja noch mehr zum Underdog und zum Außenseiter hier innerhalb dieses Matches geworden. Und diese, du hast gerade eine schöne Formulierung verwendet, mit Steve Austin sieht rot. Und da war ja wirklich ein Moment dabei, wo er dann da, nachdem Bret Hart ihn vorher bearbeitet hat, wo er da absolut ausgerastet ist und Bret Hart in der Ringecke zusammengetreten hat und ihm dann die Mittelfinger gegeben hat. Und ich habe mich selbst jetzt Jahre später, das ist ja inzwischen auch schon weit über 20 Jahre her, ich habe mich dabei wieder ertappt. Ich dachte, Alter, das ist schon geil. Also das war eben so viel Emotion, so viel Energie hier in dem Match, im Publikum, in den beiden Akteuren. Also auch diese Schlussphase, die ist halt fantastisch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also bei den Mittelfingern und bei den Dritten hast du halt wirklich das Gefühl gehabt, jetzt rastet der komplett aus. Das war es vielleicht auch schon. Ich finde im Übrigen das Finish an sich, wie es umgesetzt wurde, noch bemerkenswerter, als wenn er halt im Sharpshooter ist von Bret Hart und dann aber rauskommt kurz, aber nicht komplett. Und das ist halt etwas, was du schon selten siehst, weil es wirkt halt so ein bisschen unkoordiniert, aber dadurch merkst du erst im zweiten Moment so, nee, warte mal, du bist gar nicht draußen, oh, und dann setzt er den wieder an.
Ja.
Und dieser kleine Kniff, dass du halt gesehen hast, ey, mit allerletzter Kraft kommt der nochmal eigentlich raus, Bret Hart hält aber trotzdem fest, dann wieder rein. Das ist super Booking.
Ja, absolut. Also ich finde diese Schlussphase halt auch genial. Wir kennen alle die Bilder inzwischen. Die hat ja jeder, der irgendwie mal WWE, WWF in den letzten 20 Jahren verfolgt hat, hat diese Bilder schon mal gesehen. Auch wo sich da Steve Austin noch mal rausdrückt und quasi da so den Skorpion macht irgendwo. Also, das ist einfach eine coole Sequenz und ich finde es dann auch nur logisch, dass dann Steve Austin quasi ohnmächtig wird und auch Ken Shamrock hier macht hier einen super guten Job, weil er nicht total hektisch wirkt, sondern wirklich auch einen ohnmächtigen Steve Austin zweimal ganz klar und deutlich fragt so, Austin, do you give up? Do ja. you give up? Das, oder Steve, do you give up? Das fand ich auch in dem Moment so beeindruckend, weil er da, wie gesagt, viele Guest-Referees tendieren dazu, dass sie hektisch werden oder sonst irgendwas. Und das hast du hier eben gar nicht gehabt, sondern ganz, ganz rational hat er nachgefragt, einmal oder zweimal und dann eben die Ringglocke geläutet und dann auch relativ schnell einen, versucht dann eben einen Bret Hart dann da runterzuholen, was aber ja auch nicht sofort geklappt hat.
Das ist richtig. Dann kam ja endlich der richtige Heel-Turn, weil Bret Hart war halt gefrustet, weil er halt nicht den Sieg bekommen hatte, den er sich versprochen hat, nämlich die Aufgabe. Und dann hat er halt einfach weiterhin Austin bearbeitet und Shamrock greift dann halt ein.
Ja.
Und zwar richtig, mit einer Kraftdemonstration sondergleichen. Also, er hebt ihn quasi von Austin nicht nur weg, sondern schleudert ihn nach hinten. Und das war super, weil in dem Moment, Bret Hart springt sofort auf. Und ich weiß ja nicht, ob es dir auch so vorkam, aber normalerweise siehst du bei Wrestlern halt immer so eine gewisse Wrestling-Haltung.
Ja.
In dem Moment war es aber anders, weil Bret Hart ist einen kurzen Schritt nach vorne gegangen, hat die Hand rechts neben seiner Hüfte geballt.
Ja.
Wo du denkst, okay, der haut jetzt gleich zu. Und Shamrock ging halt Schritt zurück und der hat halt seine UFC-Haltung, die er immer hat.
Ja.
Und das war wirklich nochmal ein Moment, der das unterstrichen hat, der gezeigt hat, von, ey, ist das jetzt gerade echt oder nicht? Und das war super.
Hier sind es auch ganz oft diese kleinen Gesten, die wirklich den Heel-Turn quasi nochmal perfekt machen. Auch das, du hast gerade Ken Shamrock angesprochen, klar, der macht einen Schritt zurück. Der macht ja auch so ein bisschen so die Geste, so, ja, jetzt kommt schon, ne? Aber Bret Hart geht ja dann auch einen Schritt zurück und macht dadurch klar, nee, ich will hier nichts von dir, was ja dann auch fast so der Feigling ist in dem Augenblick.
Genau, da kamen ja auch die lauten Buhrufe dann.
Genau, und dann noch dieser verächtliche Blick von Bret Hart ins Publikum, so nach dem Motto, ey, Leute, ihr könnt mich doch alle mal. Das hier ist nicht mehr meine WWF, das ist nicht mehr meine Welt. Und wenn ihr jetzt jemanden, den ich jetzt hier knapp 2 Minuten in einem Sharpshooter gehabt habt, den ich hier klar im Ring gerade geschlagen habe, zu einem Haufen blutiger Rotze irgendwie, wenn ihr den anfeuern wollt und den anderen Typen hier, der aus einem anderen Lager kommt, dann macht das halt. Aber das ist nicht mehr mein Ding. Und das hat man hier so gut erzählt. Ich glaube, wenn wir jetzt hier zum Fazit kommen, wie gesagt, diesem legendären Double Turn, Steve Austin ist danach einer der größten Stars von WWE geworden. Bret Hart hat leider dann im Nachfolge des Montreal Screwjobs, wissen wir alle, nicht mehr die allerbeste Zeit verlebt, um es mal ganz neutral auszudrücken.
Aber man muss noch erwähnen, der Double Turn war halt so gut. Und das ist halt eben das, was es für mich ein bisschen auszeichnet. Es war ja trotzdem alles nachvollziehbar. Er hat ja eigentlich nicht anders agiert, als Austin agiert, nur dass er gefeiert wird. Und dadurch wurde ja Bret Hart weiterhin auch in Europa gefeiert.
Ja.
Man hat ja eben nicht gesagt, wegen, ey, Assi Heel-Turn, sondern einfach, ja, wir können es verstehen.
Ja, er hat ja auch immer hervorgehoben, dass er quasi nur dann in der Folge die Fans in den USA speziell nicht ausstehen kann. Und dann gab es ja dann diese Fehde zwischen USA und Kanada. Das war auch eine geile Zeit. Das hat auch riesig Spaß gemacht. Bret Hart ist ja dann nochmal beim SummerSlam, ist er dann ja nochmal Champion geworden. Also man hatte da durchaus noch ja die Geschichte weitergesponnen. Und David, dein Fazit zu diesem Match, Empfehlung ja oder nein? Ich glaube, wir waren so viel voll des Lobes, ich glaube, das ist relativ eindeutig hier.
Bananenwertung ist 8 Maximum, ne?
Wir machen eigentlich keine Bananenwertung, aber Empfehlung ja oder nein musst du hier raushauen.
Es gibt eine Empfehlung mit einem Daumen nach oben, aber der ist vergoldet und oben ist eine Platinspitze. Nein, besser kannst du einfach einen Double Heel Turn und und ein I Quit Match eigentlich kaum machen. Also wir hatten jetzt ja wirklich viele I-Quit-Matches, wo es mir echt auf den Kings ging, von wegen, ah, gib's auf, gib's nicht auf. 1000 Mal wurde ein Aufgabegriff angesetzt, hier halt eben nicht. Das ist ein fantastischer Kampf ohne irgendeinen Makel.
Ja, ich habe das auch sehr, sehr lang wirklich als eines meiner Lieblingsmatches auserkoren. Ich glaube, das ist halt immer noch, weil ich merke auch, dass mich das so viele Jahre danach auch immer noch erreicht und dass ich da immer noch emotional invested bin. Und muss auch sagen, der Kampf ist 22 Minuten lang, und das habe ich gerade eben schon im Vorgespräch zu dir gesagt, und der fühlt sich halt an wie so, der fliegt vorbei. Also das finde ich halt so krass. Die Geschichte ist so gut erzählt, das ist so intensiv. Du schaust dir das Teil an, und wer es noch nicht getan hat, ich glaube, das werden die allerwenigsten sein, aber die sollen es auf jeden Fall nachholen, weil das Ding ist Wrestling-Geschichte, das ist eines der besten Matches in der Geschichte, die wir haben, und das ist einfach ein Brett. Das kann man nicht anders hier feststellen als Fazit. So, da willst du noch was sagen?
Nee, würdevolles Match of the Week.
Absolut, ja. Und sehr merkwürdig, dass wir dafür mehr als 90 Match of the Weeks gebraucht haben, bis es mir wieder eingefallen ist, dass wir es vielleicht auch mal machen könnten.
Ja, ich bin dafür, dass wir beim nächsten Mal irgendwie WrestleMania 8 machen mit Undertaker gegen Giant Gonzalez.
Das war 9.
9, Entschuldigung.
8 war Undertaker gegen Jake the Snake Roberts. Ja, irgendwie sowas, aber auch was richtig Schlechtes. Nein, wir schauen mal, was wir nächste Woche im Match of the Week machen. Aber in dem Sinne, wir haben schon fast wieder ein bisschen überzogen. Ich sage Dankeschön an euch alle da draußen fürs Zuhören, fürs Unterstützen, fürs Dabeisein hier. Und wir hören uns einfach nächste Woche wieder mit der nächsten Ausgabe von Match of the Week und dann auch noch mit ganz viel mehr. Bleibt dabei, wir freuen uns auf euch. Bis dann, tschüss.
Tschüss.